Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Hallo und guten Tag zusammen. Ich sitze hier mit Professor Andreas Breiter. Er ist Professor für angewandte Informatik an der Universität Bremen und ein Experte für Informationsmanagement und Medientechnologie. Und vor wenigen Tagen ist eine Studie, die er gemacht hat, groß durch die Medien gegangen. Das Thema war bundeseinheitliche Schulcloud. Beauftragt hatte die Studie die Deutsche Telekom Stiftung, seine erste systematische Bestandsaufnahme schulischer Lernplattformen aller Bundesländer und von 5 Großstädten. Und der Chef der Telekom Stiftung, der Ihnen vielleicht noch als Bundesinnenminister bekannt ist, Thomas de Maizière, hat auf die Studie hin gesagt, sie zeige, dass die immer wieder geforderte bundeseinheitliche Schulcloud eine Utopie ist. Und darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, Andreas Breiter.
Ja, vielen Dank.
Ja, ist die Schulcloud, die bundesweite Schulcloud, wirklich eine Utopie, Herr Breiter?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass man nochmal differenziert, was man mit Schulcloud meint. Es gibt also sicher Schulclouds oder bundesweite Lösungen, die nur bundesweit sinnvoll sind. Ich denke da an Content zum Beispiel. Also Materialien online zu stellen, muss nicht jedes kleines Bundesland selbst machen. Da macht eine Bundeslösung Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, Suchmaschinen oder auch Office-Anwendungen etc. Bei Lernmanagementsystemen, und darum ging es ja, das ist ja eine, also auch für Unterricht und Schule eine spezifische Softwarelösung, die in einer Cloud, also damit nicht auf meinen eigenen Rechnern läuft. Da macht es natürlich viel Sinn, darüber nachzudenken, was ist der Nutzungszusammenhang, so wie Unternehmen auch unterschiedliche Softwarelösungen unterschiedlicher Hersteller für ihre spezifischen Zwecke haben.
Und nun ist es so, wenn wir von diesem Nutzungszusammenhang sprechen, den Sie gerade beschrieben haben, da haben wir jetzt während der Pandemie und schon vor der Pandemie ein großes Projekt gehabt, Hasso-Plattner-Institut. Die Idee einer bundesweiten Schulcloud ist losgestoßen worden vom BMBF. Hasso-Plattner-Institut hat nie so ganz rausgelassen, inwiefern das eigentlich wirklich bundesweit sein soll, aber es sollte mehr und mehr verbreitet sein. Haben die jetzt das alles umsonst gemacht, diese Ambition, das viele Geld, was der Bund da reingesteckt hat?
Also auch da würde ich erstmal sagen, was war der Ausgangspunkt auch der Überlegung dieser HPI-Cloud oder dieser Bundesschulcloud? Und das war eigentlich Ausgangspunkt, waren datenschutzrechtliche Probleme, die es mit kommerziellen Herstellern gibt. Und dafür eine, das heißt dann so schön digitale Souveränität, dafür eine Lösung auch Schulen anzubieten, wo sie sich keine Sorgen machen müssen, Schulen, Kommunen, Länder, dass das ein datenschutzrechtliches Problem ist. Dazu würde ich sagen, zum einen, man hätte auch noch recherchieren können, natürlich gibt es jetzt schon datenschutzrechtlich konforme Lösungen, auch von kommerziellen Anbietern. Das ist aber eine Entscheidung, die man treffen muss. Man kann auch rechtliche Regelungen treffen mit kommerziellen Anbietern, die das absichern. Also insofern, ich glaube, die Ursprungsidee ist völlig richtig. Über das Volumen kann ich im Prinzip nur spekulieren, ob das so viel wert ist. Das müssen aber am Ende diejenigen auch entscheiden, die es nutzen. Ich glaube, jetzt haben wir noch einen weiteren Player auf dem Markt. Und das finde ich wiederum gut. Also marktwirtschaftlich ist das wichtig. Es ist ein Wettbewerb und wenn sich das funktional als die beste Lösung herausstellt, wird es sich auch durchsetzen. Aber wichtig ist mir eigentlich immer, es geht ja nicht nur um das Produkt. Wir brauchen am Ende auch ein tragfähiges Betriebsmodell, eine Lösung. Das reicht ja nicht, wenn das Cloud-System da ist, sondern wer betreibt das, wenn es eben eine Lösung ist, die in Schule eingesetzt werden, wer macht den technischen Support. Das hängt ja dahinter und das gilt für alle Lösungen. Und da muss sich eben auch die HPI-Cloud erst beweisen, denn HPI selbst wird das nicht machen wollen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Haben wir kurz nachgefragt, wenn es aber auch kommerzielle Anbieter gibt, die das liefern. Wie rechtfertigt sich es dann mit öffentlichen Geldern noch so ein Extraprojekt nebenher zu betreiben?
Das ist eine sehr gute öffentliche Frage, die eben meiner Ansicht nach auch nicht ausreichend diskutiert wurde. Also ich kann mich darüber nur wundern, aber ich bin auch kein Anbieter von einer kommerziellen Software. Die hätten ja auch klagen können auf unrechte Subventionen. Haben sie auch nicht, sondern ich glaube, im Moment war der Markt groß genug, dass alle irgendwie ihren Anteil haben. Und es gibt ja, also so haben haben wir das auch in der Studie behandelt. Es gibt sozusagen die rein kommerziellen Lösungen, die wirklich an einer anderen Stelle von einem Dienstleister bereitgestellt werden. Davon gibt es ein paar wenige, auch europaweit, die da aktiv sind. Und dann gibt es Lösungen, die Open Source sind und die dann die Länder mit ihren IT-Dienstleistern weiterentwickelt haben für die spezifischen Bedarfe. Und so ähnlich ist das ja auch mit der HPI Cloud. Und die haben ja versucht, das nah an den Anforderungen aus Schulen aufzubauen. Und insofern ist das so, dass es ja wie so eine Art von Markt gibt. Und als kommerzieller Betreiber hätte ich mich schon gewundert, warum Bundesgeld da reinfließt. Aber das ist nicht meine Rolle.
Man hat schon ein lautes Grummeln vernommen von vielen kommerziellen Betreibern, die eben auch der Meinung waren, sie machen das eigentlich gut, so wie sie es machen. Jetzt als Ergebnis Ihrer Studie, wie gut läuft es denn jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, eine Bestandsaufnahme der Bundesländer, was haben Sie beobachtet?
Also die interessante Ausgangsfrage, mit der die Telekom-Stiftung auf uns zugekommen ist, war erstens, es ist ein Begriffswirrwarr. Also was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Bundescloud und einem Mundo Content Server und einem Cloud-Speicher und so weiter und einem LMS?
Und da jetzt Vides können Sie noch reinschmeißen.
Genau, Vides. Also das kommt ja alles durcheinander. Ist das nicht alles das Gleiche? Wo ist der Unterschied? Und das haben wir versucht in der Studie auch erstmal auseinanderzuziehen. Was sind die unterschiedlichen Komponenten, sagen wir mal. Und die zweite Frage, die genau auch auf Ihre Frage abzielt, war, warum gibt es denn eigentlich keine deutschlandweit einheitliche Lösung? Das kann doch wohl nicht sein. Das müsse doch so sein. Und ich glaube, die Telekom-Stiftung selbst war überrascht über das Ergebnis. Also Herr de Maizière hat das, finde ich, sehr schön auch vorgetragen. Aber also rausgekommen ist, wir haben ein buntes Feld. Und ich persönlich glaube auch, dass das gut ist, dass es ein buntes Feld gibt von Lösungen. Was ich nicht gut finde, sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das ist eigentlich das, was aufgefallen ist in der Studie. Es gibt eine Gruppe von Bundesländern, die früh angefangen haben. Ich bin immer froh, dass ich sagen darf, Bremen ist dabei. Das kann man ja nicht so oft sagen.
Und ich kann dazu fügen, Sie haben da auch, das müssen Sie nicht sagen, aber ganz gut die Landesregierung beraten an der Stelle. Also das ist kein Zufall, dass Sie so früh dabei sind. Die haben sich auch aus der Wissenschaft Beratung geholt.
Also es gibt in Bremen eine enge Beziehung und das ist auch, glaube ich, das ist auch von Vorteil gewesen. Aber also Bremen gehörte dazu, aber es gab auch Sachsen, es gab Bayern, die sehr früh, also auch weit vor Corona gesagt haben, wir müssen etwas finden. Das ist sozusagen die eine Gruppe. Dann gab es eine Gruppe, die auch schon früh angefangen hat, aber wenn man das mal so salopp sagt, die Aktivitäten an die Wand gefahren haben. Und das ist auch jetzt kein Geheimnis, das war in Baden-Württemberg so, gab es eine große Initiative für eine Lernplattform, umfassend ein Portal,
das Lisa oder so, war doch irgendein Frauenname.
Ja, ich überlege auch.
Lisa oder irgendwas. Ja. Aber wir müssen uns auch nicht dran erinnern, genau. Das ist ja schon erledigt.
Genau, ist schon erledigt. Und dasselbe galt für NRW, auch da mit großen Ambitionen und wirklich eigentlich von tollen Ideen und natürlich immer, das muss man eigentlich sagen, immer datenschutzfreundlich. Das war überhaupt keine Diskussion. Die haben sich bemüht und es hat erstmal nicht geklappt. Und jetzt sind sie sozusagen durch Corona natürlich auch in Verzug geraten und versuchen jetzt einen neuen Aufschlag. Und dann gibt es Bundesländer, das muss man einfach sagen, die, wenn man in so einem Innovationszyklus denkt, die so richtig hinten dran sind. Und da muss man auch fairerweise sagen, da ist natürlich jetzt die HPI Cloud eine super Möglichkeit, weil die jetzt darauf aufspringen können, da gibt es schon Erfahrung, die können das mitnutzen. Manchmal ist es ja ganz schlecht, spät dran zu sein, da kann man viel der Vorerfahrung nutzen.
Ist das wie der Besenkehrer beim Marathon, der sozusagen die Letzten noch einsammelt, die beim Marathon hinten ganz dran sind? Das ist sozusagen die HPI Schulcloud?
Nein, nicht die Schulcloud, aber die Bundesländer. Die Schulcloud, das wäre unfair. Ich glaube, die Schulcloud kann man so gar nicht beschreiben. Es wäre eher das Schuhwerk, was die Marathonis tragen. Das ist die Schulcloud. Ja. Aber es gibt eben schnellere und weniger schnelle Marathonis. Und ich hoffe, dass dieser Besenwagen ja nicht die nachher einsammelt, sondern dass sie immer ein Stück vor dem Besenwagen noch fahren und vielleicht noch mal die letzten 10 Kilometer Gas geben, sodass sie gut ins Ziel kommen. Also das ist, aber diese Nachzügler, das merkt man eben jetzt, die haben natürlich auch viel stärker während Corona große Probleme gehabt, ihr Homeschooling umzusetzen. Und das, was ja dann passiert ist, die Schulen sind ja nicht untätig, Schulen und Kommunen. Das heißt, die haben in den Bundesländern, die nichts haben, selbst was gemacht. Kommerzielle Anbieter, Open-Source-Produkte, vielleicht haben manche sogar die HPI-Cloud schon benutzt, ohne dass es das Land überhaupt wusste. Jetzt ziehen die nach, eine Landeslösung anzubieten.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige diese Anarchie vielleicht ganz gut fanden von den Schulen, die sich da gebildet hat in diesen Nachzüglerländern und vielleicht gar nicht so darauf warten, dass es jetzt landesweite Lösungen gibt. gibt, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Erfahrung von gescheiterten Projekten.
Das glaube ich auch. Und deswegen ist auch diese Vielfalt, finde ich, erstmal für sich genommen gar kein Problem. Beim Betriebsmodell wird es interessanter, wie lange kann man das bezahlen und was kann auch eine Schule alleine bezahlen oder auch eine Kommune hat sich auf den Weg gemacht. Das haben wir auch gezeigt, deswegen 5 Großstädte, weil wir sehen wollten, gab es sozusagen identische Vorhaben wie das Land, waren die synchron oder zum Beispiel wie der NRW ist sogar fast dasselbe Produkt, ja, aber eben früher und ganzheitlich für ihre Schulen angeboten. Und die wollen jetzt erstmal auch nichts ändern. Warum auch? Und die Idee, wenn man eine Landescloud hat, das muss man ja auch nochmal genau überlegen, was steckt dahinter? Also das Betriebsmodell ist vielleicht günstiger, man hat Skaleneffekte, das ist aber fast schon eine ökonomische Betrachtungsweise.
Aber vielleicht kommen wir mal zur bildungspolitischen Betrachtungsweise. Wenn wir jetzt festgestellt haben, es gab Länder, die waren vorneweg, die haben auch schon vor der Corona-Pandemie losgelegt, eine Menge gemacht, andere waren hintendrein. Was hat das konkret dann für das Homeschooling bedeutet? Also was waren denn dann die Unterschiede? Kann man dann sagen, in den Ländern, die vorne weg waren, haben die Schülerinnen und Schüler viel mehr vom Unterricht gehabt als in den anderen, oder wäre das zu einfach?
Also es gibt ja wenig Studien dazu, weil wenig Nullmessungen vor Corona mit den Lernplattformen und während und jetzt nach Corona. Wir haben das Glück gehabt, dass wir es in Bremen gemacht haben. Also wir können was zu Bremen sagen, weil eben auch in der Verbindung mit der Einführung der Lernplattform Fortbildung stattfand, alles vor Corona, Fortbildung stattfanden, und da waren es vielleicht 30% der Lehrkräfte, auch vor allen Dingen erstmal Lehrkräfte, die es genutzt haben und sukzessive das auch für Schülerinnen und Schülergruppen geöffnet haben. Also war noch nicht so alle 100%. Das ging aber natürlich, ich will nicht sagen, der Schalter wurde umgestellt, aber natürlich gab es eine große Gruppe von Lehrkräften. Es gab Fortbildungsangebote, es gab Videoerklärungen, wie man es nutzen kann. Das ging natürlich viel schneller, als wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen jetzt nochmal als Land überhaupt erst Schulen sensibilisieren dafür, dass Sie eine Plattform nutzen können, oder die Schulen rufen und sagen, was können wir denn jetzt machen? Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Das galt für Bayern, das galt für Sachsen, das galt für Bremen, dass die eben sehr früh das hatten, und dann ist es auf jeden Fall leichter. Ob dann Schülerinnen und Schüler besser oder mehr gelernt haben, das ist nicht meine Profession, das müssen andere ausrechnen, das ist auch wahrscheinlich...
Die Rahmenbedingungen waren leichter, was ja, sie dann die absolut, Schulen daraus gemacht absolut, haben.
Ganz
also,
sicher.
Ich meine nur ein ganz persönliches Beispiel aus Brandenburg. Bei uns, die Lehrerin unseres Ältesten hat erst nach Beginn der Schulschließung überhaupt die erste offizielle E-Mail-Adresse vom Schulträger bekommen. Vorher gab es das überhaupt nicht. Also plötzlich, erst hat sie mit ihrer privaten E-Mail-Adresse kommuniziert, dann mit einmal hatte sie eine offizielle. So unterschiedlich ist das dann auch gewesen, glaube ich. Ich glaube, in Bremen oder auch in Bayern war dann eher das Problem der Server, nicht? Also dass da einfach die Kapazitäten fehlten. Hat das lange gedauert, dass dann
Nein, das ging auch da, muss man sagen, ist halt auch ein Unterschied, ob ich mit einem kommunalen IT-Dienstleister arbeite, der eben auch einen Beschaffungszyklus hat, oder einen Vertrag habe mit einem Unternehmen und sage, ich will das jetzt morgen, dass das morgen wieder steht. Und das muss man sagen, in Bremen, die haben das innerhalb weniger Stunden ihre Kapazitäten hochgefahren. Und das ist, ich sage jetzt mal, das ist ja mein Metier, das ist IT-Management, das kann man planen, und ist jetzt nicht überraschend, dass am ersten Schultag nach den Ferien plötzlich alle auf die Lernplattform gehen. Und da bin ich manchmal echt verwundert, wieso dann Lernplattformen, egal welche Plattform, in die Knie gehen. Das weiß man doch vorher. Und das ebbt ja dann wieder ab, das kann man planen. Das
ist sollte man denken,
das
ja.
Ist Kapazitätsmanagement heißt das in unserer Branche. Das war eigentlich, kann man das vorhersehen. Also insofern glaube ich, dass das eben, aber das wird sich jetzt auch bei den anderen Bundesländern lösen lassen. Und vielleicht ein Satz noch dazu. Die Länder haben alle, bis auf Bremen, haben das ja als freiwilliges Angebot. Also die Schulen können es nehmen, die Kommunen können es nehmen. Oder auch nicht, können ihre anderen Dinge weiterführen, die sie haben. Der leise Druck ist natürlich, über diese einheitliche Landesplattform gibt es dann Schulungen, gibt es Unterstützung, Materialien, das wird unterstützt. Das ist ja auch legitim. Bremen hat es sogar geschafft, eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat für Lehrkräfte zu schließen, was die Nutzung angeht. Das ist schon, das ist ja wirklich noch ein Stück fortgeschrittener als bei den anderen, ist es freiwillig.
Ich würde gerne einen kurzen Exkurs machen, ein bisschen mehr über Sie erfahren als Person. Ich habe es gesagt, Sie beschäftigen sich mit Informationsmanagement und Medientechnologie. Das ist immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen auf der einen Seite Schule, Bildung, Schulsystem, Administration auf der anderen Seite, IT, Medien, digitale Medien. Wie findet man so ein Feld? Also ich meine, haben Sie irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne mich mal mit Schulclouds und IT für Bildung beschäftigen. Wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute machen?
Also ich war schon immer an beiden Dingen interessiert. Ich habe Informatik studiert und Soziologie. Damals konnte man auch ein Doppelstudium machen in Frankfurt und hatte immer den Blick auf, ich sage jetzt mal, sozialwissenschaftliche Fragen der Informatikentwicklung, aber durchaus aus der Informatik heraus mit einem Fachwissen, was aus der Disziplin rauskommt. Und da hatte dann das Glück, in einem Fraunhofer-Institut arbeiten zu können, was eben auch diese, sagen wir mal, interdisziplinäre Sicht hatte. Und da bin ich sozialisiert worden mit dem Projekt Schulen ans Netz.
Wann war das?
1995.
Ich erinnere mich, da war neulich, schon wieder ein paar Jahre her, 20 Jahre. Und da, damals war schon das Ziel, alle Schulen innerhalb weniger Jahre mit einem Internetzugang auszustatten.
Genau, das war Schulen ans Netz. Wir haben damals schon gesagt, es ist vielleicht die falsche Zielrichtung, denn eigentlich müsste es heißen Schülerinnen und Schüler ans Netz. Ja. Denn de facto kam oft der Internetanschluss, das war noch ISDN, im Büro der Schulleitung an. Dann war die Schule am Netz, aber es hatte natürlich nichts mit Lernen zu tun. Und ich weiß noch, damals war die große Ankündigung, es wird ein Sturm durch deutsche Schulen gehen. Und da haben wir uns immer gefragt, naja, Sturm, was heißt, ist es ein Sturm im Wasserglas oder folgt die Ruhe nach dem Sturm? Und es folgte die Ruhe nach dem Sturm, insbesondere die Frage der Zuständigkeiten für Infrastruktur liegt und lag bei den Kommunen. Das ist rechtlich so. Das hat mit Bildungsföderalismus ja gar nichts zu tun, sondern es ist kommunale Selbstbestimmung, steht im Grundgesetz. Die sind für Infrastruktur zuständig. Und die mussten natürlich immer über die Folgekosten nachdenken. Und das war damals völlig unbekannt, dass man eben das auch in den Haushalt einplanen muss, einer Kommune. Und dann haben wir 98, glaube ich, war das, für die Bertelsmann Stiftung eine Studie gemacht. Da ging es um die Finanzierung digitaler Medien in Schulen. Die wurde nie veröffentlicht, weil die Zahlen so scharf waren, weil wir eben argumentiert haben, man muss eigentlich für jeden Euro, den man in die Hardware steckt, einen Euro jedes Jahr in Software, in Support, in Content und so weiter stecken.
Eigentlich auch nicht überraschend, das ist heute Gemeinwissen.
Genau, das ist heute Gemeinwissen. Damals wurde die Studie kassiert. Wir durften nur in der Frankfurter Rundschau so einen kleinen Artikel drüber schreiben, wo wir das irgendwie nur aggregiert genommen haben. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Das mündete dann in meine Dissertation, wo ich mir Wege in die Informationsgesellschaft, haben wir uns in drei Ländern angeguckt, in den USA, in Großbritannien, in Deutschland und geschaut, wie vor allen Dingen staatliche Regulierung im Bildungsbereich funktioniert. Also die USA hatten ein Superhighway-Konzept, wo natürlich Schulen, Bibliotheken und so weiter angeschlossen waren. Gab es in Deutschland nicht. In UK gab es den Education Superhighway. Selbes Prinzip, Breitband, damals Breitband, für alle Bildungseinrichtungen. Gab es in Deutschland nicht. Also und was waren die Stellschrauben? Das war meine Promotion und daraus entstand, dass die Idee, es braucht auf jeden Fall ein technisches und pädagogisches Planungskonzept auf Schulebene, auf Schulträgerebene, auf Bundeslandsebene.
Das heißt eben, im Grunde war damals schon angelegt, dieser technologische Rückstand, über den wir heute klagen, der war damals schon erkennbar. Es gab Sie haben es gesagt, USA, Großbritannien Strategien, es gab wirkliche Anstrengungen und in Deutschland versandete es ein bisschen.
Absolut, es versandete und es blieb dann eben auf diesen Initiativen, die bei Schulen ans Netz vorangetrieben wurden. Und man muss immer sagen, dass die USA ja auch extrem föderal organisiert sind. Die Bundesstaaten lassen sich von Washington auch nichts sagen. Aber es war eben ähnlich, ehrlich gesagt, was wir heute mit dem Digitalpakt haben. Das war vor 20 Jahren die Initiative der amerikanischen Bundesregierung. Und dann gab es noch ein Programm, was ich in den USA extrem gut fand. Das hieß E-Rate. Da ging es immer um die Unterstützung von Schulen, die in sehr stark benachteiligten sozialen Regionen angesiedelt waren, weil die dasselbe Problem haben oder noch stärker als wir, die haben wenig Geld.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil sich diese Frage mir stellt. Was ist eigentlich Ihr Ansatzpunkt gewesen für Ihr Interesse? War das eine Faszination an Technologie, an moderner Bildungstechnologie? Oder inwieweit haben wir es auch mit einer Frage von Bildungsgerechtigkeit wenn wir über digitale Bildung sprechen, wenn wir über technologische Fortschritte im Bereich digitaler Bildung sprechen? Was ist da für Sie der Antrieb?
Also es ist kommt mein Soziologe in mir durch, ein Anspruch von sozusagen einer Basisausstattung, die eigentlich jede Schule braucht heute, eigentlich vor 20 Jahren schon, wie einen Stromanschluss, einen Wasseranschluss und dass es hoffentlich durch die Dächer nicht regnet. Also für mich ist IT damals oder Digitalisierung ist eine Infrastrukturkomponente, die erstmal da sein muss. Das heißt noch lange nicht, dass wir es im Unterricht überall besser wird. Aber schon so eine Ungleichverteilung. Wir haben Kommunen, die sind die, die das tragen. Die sind, das wissen wir ja, ich meine, über die Kommunen wird ja viel in anderer Richtung gesprochen, die sind pleite und die Entscheidung ist eben, soll ich mein Schwimmbad weiter aufrechterhalten oder soll ich Schulen mit WLAN ausstatten? Und dann sage ich immer als Schwimmer, als Begeisterter würde ich sagen, vielleicht doch besser das Schwimmbad. Also, und das kann aber nicht sein, dass diese extreme Entscheidungssituation kann nicht sein. Und das ist erstmal so eine Art von notwendiger Voraussetzung, um überhaupt digitale Bildung anbieten zu können. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie Lehrerqualifikation, da kommen natürlich die ganzen anderen Themen dazu, aber wenn ich schon keine Infrastruktur habe, dann kann ich auch nichts damit machen.
Und diese Infrastruktur ist dann natürlich auch sehr unterschiedlich, abhängig davon, wie wohlhabend eine Kommune ist, abhängig davon auch vielleicht, welche Fördervereine, Fördersituationen es an Schulen gibt. Das sehen wir ja auch immer wieder, dass die Unterschiede sehr groß sind, auch in der technologischen Ausstattung. Und da finde ich es interessant, wir fangen in Deutschland jetzt an, darüber zu diskutieren, wie wir auch benachteiligte Schulen stärker fördern können, auch stärker mit Fördermitteln versorgen können. Sie haben gerade gesagt, in den USA war das schon vor 20 Jahren so?
Oh, schon noch viel älter.
Dass da die Technologie konzentriert dorthin gebracht
wurde. Genau, es gab ganz dezidierte, das ist in den USA ohnehin festgelegt, gesetzlich im Bundesgesetz und das rechnet sich immer nach dem Anteil von Schülerinnen und Schülern, die freies Mittagessen bekommen. Mhm. Das ist quasi, und das bedeutet, es sind Kinder, die eben aus schwierigen, insbesondere finanziell schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und dieser Anteil, die Schulen, die einen hohen Anteil haben, haben mehr Geld gekriegt, wesentlich mehr Geld gekriegt und auch Technikerstellen und so weiter als Schulen, die einen niedrigeren Anteil haben. Das war also eine ganz spannende, fand ich damals, Quotierung. Das habe ich mir dann angeguckt. Auch ich war in Schuldistrikten in den USA, wo Polizei sozusagen vor der Schule steht und man durch so einen Metalldetektor geht. Also da, wir reden da schon über echt besondere Schulen in New York, in Los Angeles. Und die waren aber technologisch so viel weit vorne im Vergleich zu den Schulen, die in Deutschland, also die bei uns Vorzeigeschulen waren. Und dort wurde schon viel früher, aber es war die Infrastruktur da.
Ja, beeindruckend. Sie haben vorhin gesagt, 1995, 98, 99, da war in den USA oder in Großbritannien die Situation, die vergleichbar ist mit der des Digitalpakts 2016, 17, 18, den Debatten, die wir hierzulande hatten. Bisschen übertrieben oder kommt das hin? Ich meine, da liegen fast 20 Jahre dazwischen.
Also ich sage immer so, wenn ich gefragt werde, wie weit sind wir zurück, das ist natürlich sehr pauschal, sage ich auch ungefähr 20 Jahre, wobei man natürlich immer sagen muss, es gibt einzelne Schulen, es gibt auch einzelne Kommunen oder Schulregionen, die schon viel weiter sind, schon sehr früh. Aber wir haben diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sehen wir jetzt an unserer Cloud-Studie in den Bundesländern, wir sehen sie in den Kommunen, wir sehen sie aber auch in den Schulen. Dann ist eben der Mathe-Bereich weit vorne oder besonders weit hinten und der Fremdsprachen besonders weit vorne. Also wir haben ja diese, es gibt, was wir immer, unser Gesamtgedanke ist immer, es ist ein Schul- und Organisationsentwicklungsprozess. Wir brauchen eine Basis-IT-Infrastruktur, die muss einfach da sein. Und da muss man auch nicht über pädagogische Bedingungen reden. Das ist, also der Server hat keine, oder die Netzdose hat keine pädagogische Voraussetzung. Die ist da. Aber danach wird es interessant. Also das ist auch Informationsmanagement. Wir kümmern uns um Infrastruktur. Wir kümmern uns dann um die Anwendungsebene, was damit gemacht wird. Und das ist immer ein Aushandlungsprozess, wie in einem Unternehmen. Und was ist für uns am besten geeignet? Das mag für die Physik-Fachgruppe anders sein als für die Deutschfachgruppe. Wollen wir ein einheitliches Lernmanagementsystem haben und so weiter. Das sind Aushandlungsprozesse, die eben auch längerfristig halten müssen. Und das ist eben nicht mit Hardware getan.
Insofern ist es ja eigentlich ganz schlau, dass beim Digitalpakt vorgesehen ist, dass die Schulen, um Geld zu bekommen, ein Konzept erarbeiten müssen, ein, ich sag mal, digitalpädagogisches Konzept. Genau das ist jetzt aber erstmal ausgesetzt worden, weil man gemerkt hat, das Geld fließt nicht ab. Es dauert zu lange. Es sind wenige Euro aus dem Basis-Digitalpakt. Ich muss sagen, der Digitalpakt hat mal angefangen mit 5 Milliarden, vor allem für die basale Infrastruktur und jetzt im Rahmen der Pandemie verschiedene zusätzliche Pakete dazugekommen für Endgeräte. Aber wenn man jetzt nur den Basis-Digitalpakt nimmt, da sind noch nicht mal 10% der Mittel überhaupt abgeflossen. Ist das falsch aufgelegt gewesen? Hat man vielleicht, weil man es gut meinte, pädagogische Konzepte haben wollte, dafür gesorgt, dass das Ding ausgebremst worden ist?
Also ich glaube, das hängt nicht an den pädagogischen Konzepten, weil auch im Digitalpakt, in der Bund-Länder-Vereinbarung, steht, die Schulen sollen Medienkonzepte machen und die Kommunen sollen Medienentwicklungspläne machen. Dieser kommunale Teil, den halte ich für völlig richtig, weil da sind nämlich auch die Dauerausgaben, ne, für Personal und so weiter angelegt. Die Kommunen müssen das tragen. Die Frage ist, wie weit geht ein Medienkonzept der Schule, wenn es nur um die Basisinfrastruktur geht? Also nochmal, meine Netzdose, ne, oder den, ne, oder den Cloud-Dienst. Das ist, glaube ich, noch nicht so pädagogisch. Aber schon bei der Endgeräteauswahl
geht's los.
Dann ist das pädagogisch. Will ich eben Tablets haben oder will ich Laptops? Will ich doch einen Teil in einem Computerraum haben, weil ich dort mehr größere Bildschirme habe und. Will ich eine 1:1 Ausstattung meiner Schülerinnen und Schüler haben oder sollen die sich das bewusst teilen? Es gibt Schulen, die bewusst sagen, wir wollen eher Kooperationen anbieten und so weiter. Also das sind dann auf einmal ganz schnell pädagogische Entscheidungen. Aber eine WLAN-Ausleuchtung des Schulcampus, das ist meiner Ansicht nach keine pädagogische Entscheidung, außer dass ich jetzt vielleicht bestimmte Bereiche abschalte.
Warum klappt das dann nicht? Dann könnte man noch sagen, die WLAN-Ausleuchtung kriegt ihr erstmal gratis. Da müsst ihr nicht irgendwas vorher zu einreichen. Das machen wir jetzt einfach mal. Warum fließt dann dafür so wenig Geld?
Also das hat mich in der Tat auch gewundert, also weil das ja in einem Medienentwicklungsplan der Kommune stehen würde. Ihr könnt ja sagen, ne, der erste Schritt ist Basisinfrastruktur. Wir müssen Kabel neu ziehen, wir müssen vielleicht auch die Elektroversorgung neu machen, weil die schon marode ist, und wir machen eine WLAN-Ausleuchtung. Und das machen wir in Schule 1 bis 30 im ersten Jahr und 30 bis 60 im zweiten Jahr. Und das wäre ein Medienentwicklungsplan und das Medienkonzept der Schule sagt, wie wollen wir in Zukunft online arbeiten. Einfach, das hat mich immer gewundert. Ich glaube, eins, was dem im Wege stand, war schon auch, dass die Kommunen nicht alle Kommunen schon einen Medienentwicklungsplan hatten. Da gab es jetzt Kommunen, wo wir auch mit beteiligt waren, aber auch andere Kommunen, die das hatten, denen fiel es natürlich viel leichter. Ne? Also es gibt Städte, die haben schon sehr viel mehr abgerufen, die hatten aber schon einen Medienentwicklungsplan. Und auch da haben wir wieder die Nachzügler. Das heißt, sie mussten überhaupt erstmal überlegen, sie brauchten überhaupt erstmal eine Stelle. Wer kümmert sich denn jetzt um diese Verbindung IT und Schule? Macht das das IT-Amt? Macht es das Schulamt, was bislang nur für Gebäude zuständig war? Macht es und so weiter. Also jemanden finden. Der oder die müssen so einen Plan entwickeln. Mit den Schulen gemeinsam. Macht ja keinen Sinn, dass die Kommune es einfach so macht. Und das ist natürlich eine ordentliche Verzögerung.
Da muss ich auch in Vorleistung gehen. Da muss ich sogar noch was investieren, bevor ich Geld bekomme.
Genau, bevor ich Geld bekomme. Und ich muss und das Personal, wenn alle Kommunen gleichzeitig das machen wollen, ist natürlich auch knapp. Denn das sind schon auch gut qualifizierte Leute. An manchen Stellen war es das Medienzentrum. Wenn es schon ein Medienzentrum war, nicht mehr eine alte Bildstelle. Da hat man gemerkt, da ist sofort eine Dynamik drin, weil die wissen eigentlich, was gebraucht wird. Und dann sind natürlich solche Dinge, das habe ich damals schon gesagt, man kann nicht erwarten, dass das Geld am ersten Tag fließt. Wir haben Ausschreibungsrichtlinien, die wurden jetzt während Corona ein bisschen vereinfacht, aber trotzdem ist es ja auch richtig, es ist mein Steuergeld. Ich will ja nicht, dass jetzt der Kämmerer des Landkreises X mit Gutsherrenart irgendwie Unternehmen bedient. So kann das ja nicht sein.
Aber ich erinnere mich an Interviews, die wir da gemacht haben, wo sie sagten, naja, das wird dauern, bis das Geld abfließt. Insofern hat sie vielleicht auch mehr die Überraschung gewundert darüber, dass das Geld nicht abgeflossen ist, weil es zu erwarten war. Was brauchen denn die Schulen jetzt im Augenblick am dringendsten, wenn so wenig Geld bisher geflossen ist? Was muss jetzt als erstes passieren? Was brauchen die?
Also nach wie vor brauchen sie diese Basisausstattung, die wird jetzt kommen. Ne? Also da bin ich mir schon ziemlich sicher.
Das Geld also aus dem Basis-Digitalpakt, das werden Bund und Länder loswerden bis zum Ende der Laufzeit?
Ich weiß nicht, ob bis zum Ende der Laufzeit, dauert es ein Jahr länger, aber das halte ich nach wie vor für die richtige Art und Weise, ob die Art des Verteilens die schlauste war. Da bin ich ein bisschen überfragt, ich bin ja kein Designer von Bund-Länder-Programmen, da ist ja auch ganz viel Rechtliches drumherum, das kann ich nicht beurteilen. Also in meiner Fantasie hätte ich schon Ideen, wie man es machen kann, aber ob das rechtlich gedeckt ist, weiß ich nicht. Also es hat bestimmt auch in der Konstruktion Fehler gegeben. Auf jeden Fall, also das brauchen sie. Und dann, und das ist das allergrößte Problem nach wie vor, wir reden mit Kommunen, die sagen, es ist ja schön, dass wir die Basisinfrastrukturmittel kriegen, aber wir wissen schon, dass dass sie die Kabel und so weiter halten 10, 15 Jahre. Die halten ja auch nicht für ewig. Mhm. Aber schon der Server vielleicht 5 Jahre, vielleicht noch nicht mal, weil wir den dann größer machen müssen, weil mehr Schülerinnen und Schüler arbeiten. Die Internetverbindung jetzt kann man so auf dem Niveau halten. Aber wir wissen, mehr Video, mehr Schülerinnen und Schüler, müssen wir sie aufstocken. Das heißt, die wissen jetzt schon, dass mit der Erstinvestition Zusatzinvestitionen und Folgekosten auf sie zukommen und sind eher zurückhaltend und sagen, sollen wir wirklich das, was uns zusteht, alles abfordern? Denn dann müssen wir es ja auch weiter betreiben.
Wäre das in dem Augenblick anders? Wir haben ja derzeit die Diskussion über einen Digitalpakt 2. Also die Länder fordern ja einen dauerhaften Einstieg des Bundes auch an der Stelle. Wäre die Zurückhaltung weg, wenn jetzt Bund und Länder nach der Koalitionsvereinbarung, die jetzt ja kommen wird, relativ schnell sich einigen würden und sagen, wir machen dann ein Dauerschema, wäre dann die Zurückhaltung der Kommunen weg?
Ja und nein. Also ja, glaube ich schon, weil es muss auf Dauer gestellt werden. Sonst, sie finden auch kein IT-Fachpersonal, dem sie einen Zwei-Jahres-Vertrag geben. Mhm. Das ist doch völlig utopisch. Also das glaube ich schon, wenn es auf so ähnlich wie die Hochschulpakte, die dann auf Dauer gestellt werden. Mhm. Aber interessant ist ja auch da dann wieder der Verteilschlüssel. Macht man alles per Gießkanne oder macht man sowas, ein E-Rate-Modell, sage ich mal, wie USA? Macht man einen Teil auch dann doch im Wettbewerb, projektorientiert, wie es ja bei den Hochschulpaktmitteln auch ist? Und ich glaube, der entscheidende Punkt, und das habe ich immer kritisiert, die Kommunen sind zu wenig berücksichtigt. Wenn das Bund und Länder ausmachen, dann muss klar sein, dass die Mittel, das Land darf ja bestimmte Infrastrukturmittel sozusagen für zentrale Plattformen zum Beispiel gerne für sich nehmen. Aber die Mittel müssen an die Kommunen fließen. Die Kommunen sind die entscheidenden Player.
Aber die Länder wollen nicht, dass der Bund direkt mit den Kommunen redet.
Richtig. Das ist sozusagen genau eines der Fallstricke. Deswegen sagte ich ja und nein. Also einerseits auf Dauer prima, andererseits müssen Land und Kommunen, da muss eigentlich der Aushandlungsprozess stattfinden. Und wenn man den Ländern nach Königsteiner Schlüssel das Geld gibt, von mir aus. Aber was heißt das dann? Und ich nehme nur mal das Beispiel. In Bremen, es ist ja ein Zwei-Stadt-Staat, der gerne verwechselt, ne? So ähnlich wie Berlin ja auch mehrere Schulträger hat, hat Bremen zwei Schulträger. Schon die beiden Schulträger müssen sich ja abstimmen. Was das Land sozusagen tut. Und Bremerhaven hat eine andere Strategie als Bremen. Und schon ist man eben in so einem ganz kleinen Mikrokosmos von Bremen in der Situation, die großen Flächenländer natürlich massiv haben. NRW mit 52 Kommunen und so weiter. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Mein Fokus wäre, wenn man das könnte, viel stärker auf die Schulregionen gehen, weil auch da ein Landkreis oder eine kleine Gemeinde mit 1-2 Grundschulen kein IT-Konzept entwickeln.
Sie haben gerade gesagt, meinetwegen Königsteiner Schlüssel, das heißt, dass die Verteilung der Mittel über Einwohner und Steueraufkommen geht, aber im Wesentlichen Gießkanne, also wenn man das auf die Länder bezieht. Ist das noch der richtige Weg? Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass bei den Endgeräten, das war ja eines der Zusatzpakete zum Digitalpakt, dann plötzlich Bayern pro Kopf, was ärmere Schülerinnen und Schüler anging, das Doppelte und Dreifache bekommen hat als Bremen zum Beispiel. Ist das noch der richtige Weg tatsächlich?
Nein, das meinte ich ja mit dem mit diesem E-Rate-Konzept. Also ich war überrascht, als diese Zahlen rauskommen, das war mir gar nicht so klar, also wie das dann genau funktioniert mit dem Königsteiner Schlüssel und was sozusagen so eine Standardisierung eigentlich für Ungleichheiten, sind wir wieder bei dem Ungleichheitsthema, schon in sich trägt. Das war mir überhaupt nicht so bewusst. Und ich war dann auch erschrocken, weil ich dachte, naja, so ist zumindest ein Schlüssel, den es gibt. Wir haben in Bremen beispielsweise mit der Behörde gemeinsam entwickelt, eben auch einen Verteilschlüssel, der komplexer ist, der sehr wohl eben sozioökonomische Bedingungen und auch Vorarbeiten, also das ist ja eine hochinteressante politische Frage, sollen Schulen, die schon selbst was gemacht haben aus ihrem Schulverein, dann weniger kriegen, weil sie bestraft werden, weil sie was getan haben oder nicht? Also das ist aber ein Aushandlungsprozess, den man dann auch mit den Schulen führen muss. Und das findet aber in der Kommune statt.
Ja, das ist wirklich ein spannender Punkt. Ich frage mich bei diesem Aushandlungsprozess und der Länge der Verhandlungen, die wir haben, des Prozesses, hätten wir uns den leisten können, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten? Ich meine, jetzt offensichtlich haben wir ja ein Riesenproblem gehabt in vielen Fällen. Wäre das anders gewesen, wenn wir nicht Corona gehabt hätten? Hätten wir dann weiter ruhig vor uns hingewurstelt? Hätten wir uns das leisten können?
Also ein bisschen im Blick in die Glaskugel zurück. Meine Sorge ist schon, also wir hätten, und das wäre nicht beschleunigt worden. Und das jetzt hat man, das sagt ja jeder jetzt irgendwie, Corona war ein Brennglas oder ein Beschleuniger oder wie auch immer. In dem Fall Homeschooling, da kann ja jetzt auch jeder mitreden und jede. Ne? Eltern, also alle wissen jetzt auch, was wie Homeschooling gut oder schlecht geht und mit welchen Videokonferenzsystemen gearbeitet wird und welche gut und welche schlecht funktionieren und so weiter. Ich glaube schon, dass das ein viel stärkeres Bewusstsein geschaffen hat und eine Notwendigkeit, dass wie weit weg wir da sind und dass bestimmte Sachen dann gar nicht funktionieren, weil wir keine Infrastruktur dafür haben.
Es ist ja erstaunlich, wenn wir jetzt von diesem Rückstand von, sage ich mal, 15, 20 Jahren ausgehen, wie wenig das die meisten Menschen und auch die meisten Menschen in den Schulen gestört hat bis Corona. Wir haben ja noch Debatten darüber geführt, ob digitale Bildung eigentlich in der Schule was zu suchen hat, ob das schlecht ist für die Schülerinnen und Schüler, was das eigentlich macht mit denen. Das waren Debatten, die wir geführt haben an vielen Stellen. Und offenbar hat es ja fast niemanden gestört, dass wir da zwei Jahrzehnte hinterher hinken. Wie erklärt sich sowas eigentlich?
Naja, das wäre jetzt der große gesellschaftliche Wurf, über den man nachdenken kann, der ja, wir können ja auch andere Themenfelder nehmen, ne? E-Government, wo eine ähnliche Diskussion geführt wird, die Hochschule mit der Rückständigkeit, in dass wir immer noch Papierbewerbungen abwickeln und so weiter.
Ich glaube, das sind wobei sich die Hochschulleitung ja dafür rühmen, dass sie ja so viel besser aufgestellt waren als die Schule.
Im Lernen. Da würde ich sofort unterschreiben. Da gab es schon viel früher Blended Learning Arrangements und so weiter und auch Ideen, wie man mit MOOCs, also mit Open Online Courses und so weiter arbeitet. Also da ist schon viel länger auch in der Forschung was passiert. Das stimmt. Aber wenn Sie sich die Hochschulverwaltung anschauen, wie viele Hochschulen gibt es, die den Bewerbungsprozess für Studierende bis zu ihrem Zeugnis papierlos machen? Also ich kenne einige, aber es ist nicht die Mehrheit. Und da bauen jetzt natürlich, und das merken auch alle, weil Abschlussarbeiten nur auf Papier abgegeben werden konnten. Und jetzt natürlich während der Corona-Zeit würden die auch in einem Papierkorb landen, weil da ja niemand in die Postfächer guckt. Also musste das jetzt digital gemacht werden. Deswegen wäre ich würde nicht nur die Schule da so rügen. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich ist das ein Thema. Es hat was damit zu tun, auch was zu wagen. Also das, jetzt kommen wir wieder zurück in die Schule, auch mutig zu sein, auch innerhalb, und das ist wiederum, es ist ein Schulentwicklungsprozess auch innerhalb der Schule. Ich kann als Kultusministerin nicht per Ordre ansagen, dass jetzt digitale Bildung in Mathe stattfindet in Klasse 5. So funktioniert das nicht, auch nicht mit den Lehrplänen. Wenn Sie Lehrkräfte über die Bedeutung von Lehrplänen fragen, kriegen Sie sehr ambivalente Antworten dazu. Also insofern ist es ein Schulentwicklungsprozess, es müssen diejenigen, die in der Schule schon Mut haben, da weitermachen können. Also, und das ist, das habe ich auch mal gesagt, das ist ein langer Atem. Infrastruktur ist wichtig, ohne Infrastruktur geht das nicht, aber der Entwicklungsprozess, der wird uns noch 5 bis 10 Jahre mindestens begleiten, bis, und das wäre ja so eine, ich weiß, das kann ich gar nicht Vision nennen, aber so, wo geht das denn eigentlich hin? Das wäre, dass das digital selbstverständlich, so wie wir jetzt diese Aufnahme durch ein digitales Endgerät machen, so selbstverständlich werden digitale Medien in Unterricht genutzt und zu Hause zur Unterstützung von Lernprozessen. Und keiner wird mehr nachdenken und sagen, was ist denn jetzt da problematisch dran, sondern dann kommt eher die wichtige Frage, die auch die Stelvico formuliert hat, was ist denn die Qualität von Unterricht? Was ist die Qualität von Unterrichtsmaterial? Dann, das sind ja die eigentlich spannenden Fragen und nicht sich mit den Endgeräten beschäftigen.
Über die wir bisher eigentlich noch kaum geredet haben. Ich habe den Eindruck, da tut sich jetzt gerade erst was, dass mehr und mehr sagen, jetzt lasst uns mal nicht so über die Technik reden, lasst uns über die Inhalte reden. Andererseits kann man sagen, Sie haben es vorhin gesagt, an vielen Stellen ist noch die basale Technik nicht da. Es ist trotzdem richtig, jetzt mal die Technikdiskussion zur Seite zu legen und zu den Inhalten zu kommen, Herr Breiter?
Absolut.
Wenn im Grunde die Technik noch nicht da ist?
Ja, aber das ist jetzt, es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube nicht, also da hilft der Digitalpakt schon, ne? Mit allen Schwierigkeiten, ne? aber das hilft schon und auch, gab ja auch schon in Kommunen, wir haben den ersten Medienentwicklungsplan mit der Stadt München im Jahr 2000 geschrieben. Nur, ne? Und das war toll und das kam aber von den beruflichen Schulen. Die haben gesagt, wir bauen nochmal ein Konzept, wie wir ausstatten. Und insofern gibt es ja schon auch Kommunen, die gut ausgestattet haben und jetzt aktualisieren müssen. Aber der Weg, also das eine ist, was mache ich im Unterricht, was mache ich inhaltlich, was ist gutes Lehr-Lernmaterial, wie wird das auch geprüft? Das ist ja eine andere Art des Prüfens als bei einer klassischen Schulbuchzulassung. Es ist das Thema natürlich Lehrkräftebildung. Also und zwar von der Ausbildung bis zur Fortbildung und vor allem die Fortbildung ist doch zentral, weil das sind die jetzt im Beruf stehenden Lehrkräfte. Die haben doch die Frage, was soll ich denn jetzt wirklich machen, nachdem ich mich beim Homeschooling so, ich sag mal, mehr schlecht als recht rübergerettet habe. Manche haben es auch, da gab es ja unfassbar innovative Sachen, die gemacht werden, aber wie werden jetzt weitergetragen, wie kann ich das jetzt wieder in den Präsenzunterricht mit integrieren? Das sind Fragen, da haben die ja auch Hilfestellungen nötig. Also das müssen die Länder alle aufbauen und die wieder bei den Regionen. Es hilft ja nichts, wenn ich das in dem Bundesland habe, sondern ich muss ja in die Region gehen, muss Ansprechpartner haben, die Schulen beraten, pädagogisch und, das ist immer meine Perspektive, organisationsentwicklerisch, weil es wird sich was verändern in Schule. Das bleibt nicht so, wie es ist.
Trotz der Veränderungsresistenz, über die Sie vorhin gesprochen haben, dass wir in unserer Gesellschaft uns ja schwer tun, den Mut aufzubringen, sind Sie jetzt zuversichtlich, dass das Technische abgehakt wird und dass wir jetzt über die Inhalte reden müssen, um dann eben auch tatsächlich Unterricht zu verändern, Unterrichtsentwicklung zu verändern. Haben Sie den Eindruck, dass die meisten KultusministerInnen für diese Diskussion bereit sind? Also ich erinnere mich immer an die einzigen Pressemitteilungen zum Thema Digitalpakt. Das waren dann immer, wenn die nächsten Paletten mit Endgeräten angekommen waren und dann irgendwelche Fotos gemacht wurden, wo dann Bildungssenatoren Geräte abliefern an irgendwelchen Schulen und schöne Bildchen machen. Mein Eindruck ist, viele Kultusminister, Kultusministerinnen sehen Digitalisierung von Schulen vor allem darin, Tablets abzuliefern.
Das ist jetzt, glaube ich, sehr hart gesagt, aber es wirkt in der Tat so. Und das Spannende ist ja, bislang waren sie ja gar nicht dafür zuständig. Also, und das ist vielleicht auch die Freude, dass sie jetzt eben, ne, vom Land aus gesteuert eben Tablets den Schülerinnen und Schülern in die Hand drücken. Das ist eigentlich gar nicht ihre Aufgabe, steht auch nicht so im Schulgesetz, sondern das muss ja eigentlich die Kommune machen. Aber also sind die KultusministerInnen dazu bereit? Ich glaube, im Kern natürlich schon, also man, das ist ja die Person und natürlich eine solche Behörde, denn die hat ja bislang, wenn sie gut arbeitet, ja immer pädagogische Schulentwicklung gemacht und keine Technik. Und vielleicht noch ein Satz zu der Technik: Ich bin dann beruhigt, wenn die Technik in professionelle Hände geraten wird. Und damit meine ich nicht, es muss nicht kommerziell sein, das kann auch der kommunale IT-Dienstleister sein oder kleinere Betriebe, die eben dadurch auch verdienen können, dass sie ihre lokalen Schulen unterstützen. Aber das muss professionalisiert werden und es muss auch weg von Lehrkräften geht.
Das ist ja das, was die STEWIKO, die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, jetzt ja auch nochmal gesagt hat. Wir brauchen an der Stelle eine Art Professionalisierung der Administration, der Systembetreuung an der Stelle. Aber da fragt man sich dann auch, Sie haben es vorhin gesagt, wo sollen denn diese Leute alle herkommen?
Ja, also ich fand das bemerkenswert, als ich die STEWIKO-Erklärung gelesen habe, weil in diesem Kapitel wird sozusagen rückbezogen auf uns und auf unsere Studie, die wir 20 Jahre später gemacht haben zu der damaligen Finanzierungsstudie, weil, wo es wieder um Finanzierung ging. Und da kann ich nur als Fußnote sagen, und wir haben noch nicht mal die Berufsschule einbezogen. Das heißt also auch die Zahlen, die da drin stehen, hatten nur Gültigkeit für allgemeinbildende Schulen. Und wenn wir an die beruflichen Schulen denken, die haben ja einen deutlich höheren Supportaufwand. Also wo sollen die herkommen? Ich hatte früher schon die Idee, das wäre ein toller Ausbildungsberuf oder ein Strang in den Fach. Es gibt diesen Fachinformatiker, Fachinformatikerin für Systemintegration und so weiter. Und wenn man da eine weitere Richtung macht, Schul-IT, dann hätte man, also dann kann man, ne, junge Leute, das ist auch, es müssen ja nicht auch nur Gymnasiasten sein, man hätte, also ich will jetzt nicht gleich die Welt retten, aber so, das war so die Faszination.
Stichwort Bildungstechnologe, genau, heißt da, glaube ich, in
genau,
Estland.
Genau, Bildungstechnologe, das ist ein Ausbildungsberuf, der eben spezifisch, die müssen sich gut in IT auskennen, aber eben auch die spezifische Klientel, Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern und so weiter.
Bisschen für Pädagogik auch interessieren.
Genau, ein bisschen für Pädagogik interessieren und das wird nicht alles retten, aber wenn man die ausbildet, hat man eine Chance, die dann eben auch sozusagen nach ihrer Ausbildung weiter zu beschäftigen oder aber überhaupt etwas zu bewegen. Jetzt vom Markt, der ja extrem leergefegt ist, jetzt solche Personen zu kriegen, ist eher unwahrscheinlich.
Die STEWIKO hat ja diesen Gedanken auch aufgenommen in ihr Papier, dass es darum geht, ein neues Berufsfeld zu etablieren. Ist es dann so, ist das auch Ihre nächste Beschäftigung, dass Sie dann künftig die Ausbildenden, die Ausbilder von diesen Bildungstechnologen an der Universität ausbilden? Das muss ja zweistufig sein, dass, wenn Sie sagen, es ist ein Ausbildungsberuf, aber die muss ja wiederum irgendjemand ausbilden. Ist das die zukünftige Tätigkeit von Professorinnen, Professoren mit dem Schwerpunkt Bildungstechnologie, Informationsmanagement wie Sie?
Glaube ich nicht. Ich glaube, also womit wir uns oder in Zukunft beschäftigen werden, wir dürfen ja immer noch ein bisschen weiter gucken, ist, und das macht mich eigentlich auch ein Stück nervös, ist jetzt durch die Digitalisierung und dadurch, dass zunehmend fast alle Prozesse auch in Schule, von Verwaltung bis Pädagogik über digitale Systeme abgewickelt werden, generieren wir eine unglaubliche Menge an Daten, die genutzt werden, denn sie sind da. Und jetzt ist die Frage, dann ist natürlich die Diskussion über helfen KI-Methoden, ja, bestimmt, aber wie, ne, aber in welcher Form? Und wir haben jetzt gerade ein großes Projekt gestartet, wo es genau darum geht, welche Stellschrauben sind eigentlich bei dem Einsatz von KI-Methoden auf den vielen Daten, die wir jetzt schon haben, und die werden eher mehr in pädagogischen Kontexten, welche Stellschrauben sind zu beachten? Da reden wir über Datenschutz, wir reden über, was wir sozusagen algorithmische Vorurteile nennen, schlechte Datenqualität erzeugt, schlechte Prognosen. Wir kennen alle diese Horrorbeispiele aus dem Predictive Policing, also wo Vorhersagen gemacht werden, wer sozusagen aus Gefängnissen entlassen werden kann oder nicht. In China wird KI eingesetzt, um die emotionale Situation in Klassenräumen per Kamera zu überwachen und dann zu prognostizieren, ob die Schülerin oder der Schüler XY mit dem Gesichtsausdruck überhaupt noch ein Abitur machen kann. Das ist alles eher beängstigend und das ist im Moment ein Forschungsthema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Wie muss das eigentlich gerahmt werden? Ist immer dieselbe Frage. Wie kann es positiv genutzt werden? Das war vor 20 Jahren mit den digitalen Medien ja auch schon so. Wie kann man sich positiv nutzen? Aber welche Seiteneffekte, unerwünschte Konsequenzen gibt es daraus? Und wie kann man die beherrschen?
Trotzdem noch kurz zurück zu den Bildungstechnologen, so will ich sie mal nennen. Wer sollte denn dann ausbilden?
Also die Berufsschulen, also das wäre für mich eine klassische duale Ausbildung. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Unis so auf dem Bachelor-Niveau da sogar mitmachen, da könnte ich mir wieder Bremen als Vorbild vorstellen, weil wir so klein sind und so schnell auch mit uns miteinander abstimmen können. Aber Sie wissen auf der anderen Seite auch, bis so ein neues Berufsbild durch das Berufsbildungsgesetz und die ganzen Tarifpartner.
Vergehen
noch ein paar Jahrzehnte. Dann muss man es eben graswurzelartig machen und die jetzigen Formen eben aufbohren und einfach diese Ausbildung auch in Schulen, in Klammern auch in Hochschulen übrigens, aber auch in Schulen einfach ansiedeln, weil das eben eine wertvolle Tätigkeit ist, die sogar was Gesellschaftliches erzeugt.
Vorletzte Frage. Glauben Sie, dass Ansätze dafür im Koalitionsvertrag drin sein werden? Hat das die Politik so weit verstanden, dass wir im Koalitionsvertrag etwas finden werden zu einer dauerhaften Finanzierung einer digitalen Infrastruktur auch durch Personal?
Ich habe da bisher noch gar nichts zu vernommen, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen früh.
Aber halten Sie es für möglich oder sind Sie eher pessimistisch aus Ihren bisherigen Erfahrungen?
Ich halte das für möglich. Ich glaube, dass jetzt auch, es wird ja dazugelernt und man merkt eben, IT ist keine einmalige Ausgabe, sondern eigentlich eine Dauerausgabe, die man auch verlässlich machen muss. Im Gegenteil, die einmalige Ausgabe verschlechtert vielleicht sogar die Situation. Sie ist erstmal schön, aber danach sozusagen ist die Technik nicht mehr einsetzbar.
Sie haben es eben gesagt, das ist die letzte Frage, man muss Zukunftsszenarien irgendwie einordnen. Man kann sie positiv, negativ einordnen, man muss sie auch entsprechend erklären und erläutern. Wenn ich Sie jetzt frage, in 10 Jahren, nehmen Sie mich doch mal mit in eine Schule, in einen Schulalltag in Deutschland in 10 Jahren, welche Rolle dann Technik, digitale Bildung spielt. Wie wird es aussehen in 10 Jahren? Anders als heute?
Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, zum einen wird die Technik physisch zunehmend verschwunden sein. Also wir werden sie, ich meine, heute sind ja schon Tablets ziemlich klein, aber wir werden sie werden kleiner sein. Ich werde vielleicht irgendwie so ein Tablet wie ein Stück Papier aufklappen vor mir und dann was daran arbeiten und dann wieder zuklappen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ubiquitous computing. Also es wird so allgegenwärtig und verschwindet sozusagen dahinter. Es hat nicht mehr so eine dominante Rolle wie ein Laptop, den ich aufklappe oder ein Großrechner, an dem ich mich dran setze. Dass das eine. Und ich glaube, man wird nicht mehr über diese Separierung von Digitalkompetenzen reden, sondern es ist völlig klar, dass durch alle Unterrichtsfächer das ein Thema sein wird, sich mit Fake News zu beschäftigen, mit Simulationssoftware, mit Produktion von Medien und die dann existierenden Suchmaschinen oder großen Konzerne, die agieren, also auch diese reflektive Seite. Ich glaube, das wird völlig selbstverständlich sein, dass man das durch die Schule macht. Und da wird es wieder Vorreiter geben und es wird auch eine Menge Nachzügler geben. Das wird so sein. Also ich glaube, da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir dann gar nicht mehr so sehr darüber reden, sondern wieder über andere Dinge, die eigentlich im Wesentlichen Schule ausmachen.
Ein positiver Ausblick, dass wir an der Stelle ein bisschen Boden gut machen, den wir über lange Jahre auch verloren haben, was digitale Bildung angeht. Ganz herzlichen Dank, Andreas Breiter. Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte an Sie. Jetzt habe ich Sie die ganze Zeit gefragt, aber vielleicht haben Sie ja auch eine Frage an diejenigen, die jetzt zugehört haben, wenn es um das Thema digitale Bildung geht, technische Ausstattung der Schulen, Zukunft der Schulentwicklung, der Unterrichtsentwicklung unter den Vorzeichen der digitalen Transformation. Haben Sie da vielleicht eine Frage zum Weiterdiskutieren, eine Frage, die Sie sich stellen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht beantworten können, diskutieren können?
Ich hätte sogar zwei Fragen. Die eine Frage würde in die Richtung von Schulleitungen gehen oder verantwortlichen Personal in den Schulen, wie wir es schaffen, so gute Beispiele, die in dieser Republik ja existieren, wirklich zusammenzusammeln, zu dokumentieren, dass sie auch übertragbar sind. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Wir wissen über tolle Beispiele, aber die sind dann eben sehr isoliert und sie sind kaum transferierbar. Also wie man diese Hürde hinkriegt. Und zum Zweiten wäre nochmal meine Frage, wie schafft man es, die Schulregion, ich nenne sie bewusst so, weil die eben ein bisschen quer liegt zu Kommune und so weiter, die Schulregion zu stärken, denn das wäre für mich eigentlich der Ort, es gibt Beispiele in Deutschland, aber sehr wenige, das wäre eigentlich der Ort, wo viel stärker diese pädagogisch-technisch-organisatorischen Sachen zusammenkommen.
Also wie finden wir oder wie können wir tolle Beispiele da, wo es läuft, dort, wo sich was tut, zusammentragen und öffentlich machen und wie können wir die Schulregionen stärken, wie können wir wirklich zuschauen, dass die unterschiedlichen Regionen zum Zuge kommen. Diskutieren Sie doch gerne mit, geben Sie Herrn Breiter ein paar Antworten, wenn Sie mögen. Wir freuen uns drüber und ich danke nochmal Andreas Breiter ganz herzlich, Professor für angewandte Informatik an der Universität Bremen und Leiter des Instituts für Informationsmanagement Bremen. Ganz herzlichen Dank, Herr Breiter, und herzlichen Dank an Sie, die Sie zugehört haben. Sind wir wieder ein Stück schlauer geworden, was digitale Bildung angeht, und ich werde mich auch bemühen, dass Sie beim nächsten Podcast, den ich mache, wieder ein bisschen schlauer werden. Ob mir es gelingt, werden wir sehen. Bis dahin, machen Sie es gut.